Matthäus 4 ist das. Da wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinausgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, lebt der Mensch. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt, stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab, denn es steht ja geschrieben. Er wird seine Engel über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus spricht zu ihm wiederum. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einem sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt der Teufel ihn und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Ja, meine Lieben, das ist die Versuchungsgeschichte des Herrn Jesus. Zunächst einige Vorbemerkungen. Wir lesen jeden Tag ja in der Zeitung, im Fernsehen von Skandalen und von Abgasskandal, Betrügereien und vielen Dingen. Es wird heute getrickst, getäuscht und gelogen. Und viele Menschen fragen sich, wem soll man noch glauben? Es wird wirklich auch die Menschen herausgefordert. Viele sind frustriert und sagen sich zum Beispiel, wo soll ich noch Urlaub machen? Da ist Erdbeben in der Ägäis, da ist Terror, da ist auf Mallorca demonstrieren sie schon, da wollen keine Touristen mehr. Also ja. Und so sehen wir, unsere Welt ist voller Widersprüche. Voller Widersprüche. Und der Herr Jesus weiß darum, dass wir, seine Kinder, in einer Welt leben voller Widersprüche. Der Jesus hat ja gesagt, oder im Epheserbrief steht, sagt Paulus, wir sind herausgeliebt aus dieser Welt. Aber wir sind noch in dieser Welt. Jesus sagt in Johannes 17, da betet ja er in dem hohen priesterlichen Gebet und bittet für seine Jünger, bewahre sie vor dem Bösen. Das ist das Anliegen unseres Herrn. Das Kennzeichen dieser unter dem Fluch Gottes stehenden Welt ist ihre Unwahrhaftigkeit. Wenn wir zurückgehen in die Paradiesgeschichte, da sehen wir, da war ja zunächst alles eitel Sonnenschein, bis die Sünde hineinbrach. Und nun stand im Vordergrund die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Der Mensch unserer Tage will eine heile Welt bauen. Ohne Gott. Gott stört eigentlich nur. Heute sagt man schon, Religion ist ja Privatsache. Gott stört nicht nur, es werden auch schon Stimmen laut, die sagen, wir brauchen eine Politik und eine Welt ohne Religion. Als ob die besser wäre. Denkt man nur an Hitler, an Mao, Pol Pot und viele andere. Noch grausamer. Also, wir schaffen uns eine heile Welt. EU, UNO, wir retten alle Flüchtlinge, wir retten den Diesel, wir retten alles Mögliche. Wir schaffen das. 27.000 Windräder, fast 28.000 mittlerweile, schaffen das. Nicht? Den guten, sauberen Strom sind zwar nur 2% Primärenergie und 16,9% Strom, aber wenn mal die vierfache Menge an Windenergie da ist, dann hätten wir es fast geschafft. Wenn natürlich dann der Wind ausfällt und Nebel ist, naja, dann fällt unser Kühlschrank halt eben aus. Aber wir sehen, dass Satan, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, und die Politik weiß mittlerweile auch nicht mehr, wo es lang geht. Ist nun das E-Auto das Richtige? Oder doch Wasserstoff? Oder doch der Benziner? Man weiß es nicht. Orientierungslosigkeit. Aber man will den Turm bauen wie in Babel bis zum Himmel. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir Menschen. Gott stört nur. Viele Bundesminister lehnen ja auch den Amtseid ab. So wahr mir Gott helfe. Wir schaffen das schon allein. Das ist das Kennzeichen dieser Welt. Und der Böse ist ja noch in dieser Welt. Aber der Böse erscheint uns heute nicht als einer, ja, mit so einer Fratze und hier mit so Hörner, wie früher in so Horrorfilmen, nicht? Da erschien dann der Teufel und hat die Leute erschreckt. Nein, nein, ihr Lieben, das Böse ist ja viel eleganter. Der Teufel erscheint heute als Engel des Lichts, als Kollege, als Kumpel, einer, der moralisch kommt. Der Teufel hat Theologie studiert, haben wir gerade gesehen. Der kommt mit Bibelverse. Ja, da müssen wir aufpassen. Also, Satan, der Versucher, kommt in der Gestalt eines Engels des Lichts und fordert uns auf, tatkräftig mitzuhelfen an dieser Erde, an dieser Welt. Natürlich sollen wir auch mithelfen. Klar, viel Gutes tun, sollen uns als seine Gottes Kinder zu erkennen geben, Menschen das Wort Gottes verkünden, das ist alles richtig. Aber wir werden nie den Paradieseszustand erreichen. Diese Welt steht unter dem Makel des Vergänglichen, des Provisorischen. Paulus sagt im Römerbrief, die ganze Schöpfung steht unter dem Seufzen und wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und der Kinder Gottes. Also da kommt noch was, etwas, was wirklich hundertprozentig ist. Wenn der Friedefürst, wie Jesaja ihn angekündigt hat, in Jesaja, wenn er kommen wird, das tausendjährige Friedensreich aufzurichten und am Ende der Zeit einen neuen Himmel und eine neue Erde in der Gerechtigkeit wohnt. So sagt es die Offenbarung. Aber heute will der Mensch alles selber schaffen. Wir schaffen die gute, heile Welt. Ich habe ein Buch von dem Papst Benedikt, von Josef Ratzinger, kann nur jedem empfehlen. Jesus von Nazareth, ein sehr gutes geistliches Buch, ein Mann, den ich persönlich sehr schätze. Er schreibt, Satan glaubt, Steine in Brot verwandeln zu können, aber er hat stattdessen Steine für Brot ausgegeben. Vergängliche Dinge, die uns ganz toll von Satan begehrenswert hingestellt werden, aber die Seele nicht befriedigen. Ist die Frage nach Gott bleibt immer bestehen. Aber wir schaffen das. Ehe für alle zum Beispiel, nicht? Ist auch so ein, nicht? Für alle. Und manche Leute so in der Nachbarschaft sagen, ja warum denn? Ist doch nicht schlimm. Wird der Ehe doch nichts weggenommen. Hört sich doch gut an. Das ist der Widersacher. Er kommt moralisch. Er kommt gut. Machen doch alle. Ist doch zeitgemäß. Nicht? Ehe für alle. Da müssten wir doch auch sagen, auch auf Facebook habe ich das schon zigmal gepostet. Die Ehe ist eine Stiftung Gottes zwischen Mann und Frau. Gott schuf Mann und Gott schuf Frau und segnete sie. Und aus der Ehe, aus dieser Stiftung Gottes, ist ein Gedanke Gottes. Nur aus einer Ehe zwischen Mann und Frau kommen Kinder hervor. Nicht zwischen Lesben und Homos, da kommen keine Kinder. Aber der Widersacher, nicht? Toll, Ehe für alle, nicht? Ein heilloses Durcheinander. Er ist nicht umsonst der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Gott ist ein Gott der Ordnung. Müssen wir festhalten. Dabei noch ganz kurz die Bestimmung der Frau. Darf man woanders gar nicht mehr sagen, wird man auseinandergenommen. Die Bestimmung der Frau ist ihre Mutterschaft, darauf ist ihr ganzer Körper angelegt. Deshalb heißt aber nicht, dass jede Frau Mutter werden muss. Aber das ist ihre schöpfungsgemäße Bestimmung. Und die schöpfungsgemäße Bestimmung des Mannes ist seine Vaterschaft. Deshalb muss nicht jeder Mann heiraten oder Vater werden. Aber das ist so, das ist die Bestimmung. Und der Widersacher, der Teufel, der will alles umdrehen. Es gibt ja mittlerweile über 60 scheinbare Geschlechter. In Berlin haben wir schon Toiletten, nicht nur Männlein und Weiblein, sondern auch Unisex, also für Leute, die nicht wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Also das ist der Diabolos, der Verführer. Und es erscheint immer in einem moralisch guten Licht. Ist doch nicht schlecht. Zum Beispiel die politischen Parteien, bestimmte, ich will den Namen nicht nennen, sagen, also wir schaffen Geschlechtergerechtigkeit. Endlich. Nicht? Geschlechtergerechtigkeit. Alles ist gleich. Und da kommen dann Worte bei heraus, die total verbogen sind und es geht alles an der Realität vorbei. Josef Ratzinger schreibt auch einen interessanten Satz. Er schreibt, heute soll die Wirklichkeit des Schöpfergottes und des Erlösers Jesus Christus als irreal erscheinen. Als nicht so wichtig, als störend, als überholt. Was, du glaubst noch an Gott? Du gehst noch sonntags zur Kirche und nicht Jogging machen oder Frühschoppen? Du gehst noch zur Kirche? Ach, das ist doch altmodisch, nicht? Religion stört. Man will die Religion abschieben, also den christlichen Glauben abschieben in das Gefühlsleben des Menschen. Das ist Privatsache, das ist dein Gefühlsleben. Ihr Lieben, es geht letztlich immer um Gott selbst. Ist er der Schöpfer Himmels und der Erden oder nicht? Fast jeden Sonntag kommen auch schöne Filme im Fernsehen. Ich gucke mir die auch an, über die Natur, wunderbar, schön. Aber wie ein Glockenklang kommt immer regelmäßig der Hinweis, ja, die Evolution hat vor 120 Jahren, früher war es nur eine Evolutionstheorie, heute ist es schon eine Lehre. Also Gott, den Schöpfer, gibt's nicht. Das ist das Bedrückende. Und alles hört sich vernünftig an. Man hat zwar keine Beweise, man vermutet und hat dann, ja, es sind Wissenschaftler, hochkarätige Wissenschaftler, aber die wissen selbst nicht genau den Weg. Also die Gottesfrage ist die Frage, die uns immer am Scheideweg stellt. Aber warum musste Jesus denn überhaupt versucht werden? Das ist eine grundsätzliche Frage. Der Hebräerbrief sagt, daher musste der Sohn Gottes in allen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen, die Sünden des Volkes. Und Hebräer 5 heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist, in allem doch ohne Sünde erfunden wurde. Was ist deine persönliche Versuchung? Das muss man dir mal fragen. Alkohol? Sexualität? Drogen? Jeder hat so seine Achillesferse, sagt man, nicht? Seine empfindliche Seite. Da, wo der Satan ansetzen kann und sagt, da kriege ich ihn bei. Oder Glücksspiele? Ein Bruder sagte mal zu mir, ja, ich spiele Lotto. Warum denn nicht? Ist doch schön. Nee, sag ich, ich spiele kein Lotto. Ja, warum denn nicht? Sag ich, ich vertraue Gott. Wie? Ja, er hat doch verheißen. Ich will dich versäumen, noch dich verlassen. Also, alle eure Sorgen werft auf ihn. Und meine Frau und ich leben ganz gut. Also, wir haben alles. Wir können uns jeden Tag kleiden, essen, trinken. Er schenkt uns Gesundheit und Kraft, viele Freunde und viele Geschwister. Also, was will ich denn mehr? Will ich mich belasten, vielleicht mit 50 oder 100 Millionen? Ja. Da können wir nachts nicht mehr schlafen und träumen nur davon. Und dann ist die Ruhe dahin und plötzlich hast du ganz viele Freunde. Nein, das wollen wir ja nicht. Also das Böse erscheint immer heute in einem zeitgemäßen. Drogen, nimm doch mal, probier doch mal, machen doch alle. So schlimm ist das nicht, aber es ist ganz toll. Die Einstiegsdroge, nicht? Alkohol, nicht? Sehen wir mal hier in den Flaschenregalen, nicht? Die Schnapsflaschen, alles schöne Etiketten, ach, bunt und herrlich, verführerisch, nicht? Und tolle Formen der Flaschen, nicht? Also, begehrenswert, kauf mich, nicht? Kommen wir zu der Versuchung. Also, hier, im 4. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wird uns berichtet, danach. Der Jesus kommt von der Taufe. Und die Taufe ist als der Geist Gottes auf ihn herniederkam, in Form einer Taufe, in einer Bestätigung, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Die Taufe ist geradezu jetzt der offizielle Beginn seiner Tätigkeit, seiner Verkündigung. Jesaja sagt von dem Herrn Jesus, Jesaja 11, Vers 1, auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates, der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesus ist in der Wüste, um versucht zu werden. Die Wüste ist ja ein Ort der Entbehrung. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer Wüste war. In Israel gibt es auch Steinwüsten, sind genauso schlimm wie Sandwüsten. Das sind lebensfeindliche Orte, da können wir nicht leben. Oder nur sehr abgesichert, sehr gut abgesichert. Aber so können wir in dieser Wüste nicht leben. Und wenn der Jesus jetzt 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste war und gefastet hat, dann will uns das sagen, dass er sehr hungrig war. Er war ausgemergelt. Und in ihm Hunger kann quälen, kann wehtun. Ich bin 41 geboren und ich weiß noch mit 5 oder 6 Jahren oder 4 Jahren, kurz nach dem Krieg, war ich mit meiner Mutter unterwegs hier im Münsterland, war die Zeit des Hamstern. Ja, da hatten wir auch Hunger. Zu Hause im Ruhrgebiet gab's nichts. Da waren wir dankbar hier für jeden Apfel und für jede Birne, die wir bekommen haben. Einmal habe ich sogar ein Mittagessen bekommen, eine Teller Bohnensuppe von einem Bauern, aber nicht im Haus, sondern ich musste mich auf der Treppe vor der Tür setzen als 4-Jähriger oder 5-Jähriger und habe dann die Teller Bohnensuppe gegessen, weil ich Hunger hatte. Ihr Lieben, das ist Hunger. Kennen wir gar nicht mehr. Jesus hat Hunger. Und jetzt tritt der Versucher an ihn heran und sagt, was sagt er? Er sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag doch, dass diese Steine Brot werden. Allein dieser Ausspruch, wenn du Gottes Sohn bist, ist so ganz geschickt, nicht? Du bist doch Gottes Sohn, nicht? Oder nicht? Oder, da seht ihr schon Zweifel, nicht? Wenn du Gottes Sohn bist, na, dann tu mal was. Willst du so vor den Leuten das Evangelium verkünden, Jesus? So abgemagert? Man muss doch gut gestylt sein und nett und schöne Wunder tun, nicht? Dann glauben die Leute doch, nicht? Die Leute wollen doch was erleben. Viele Gottesdienste heute sind heute so ausgelegt, ne? Als Erlebnis, als Event. Man will was erleben. Die Gemeinde Jesus kann auch was erleben, wenn Jesus im Mittelpunkt steht und sein Handeln und wenn wir auf Jesus blicken. Also der unbekannte Satan tritt als Kumpel an Jesus heran, nicht als Freund. Er sagt nicht, hallo, ich bin der Versucher, jetzt will ich mal gucken, ne? Nein, als Freund, nicht? Er legitimiert sich, er ist moralisch und was er sagt, ist doch vernünftig. Jesus hat Brot, ja und? Er kann doch die paar Steine mal in Brot verwandeln. Wo ist denn das Problem, würden wir sagen, nicht? Hört sich alles gut, moralisch, entsprechend dem Zeitgeist an, ja. Aber es ist nicht göttlich. Was sagt Petrus? Als Jesus sagte, dass er leiden muss in Jerusalem und sterben wird, das geschehe ja nicht, nein. Da muss Jesus sagen, geh hinter mir, Satan, denn du bist mir ein Ärgernis. Du sinnst auf das, was menschlich ist und nicht das, auf was auf Gottes ist. Also wir müssen das auf das aufsinnen, was Gott möchte. Wenn du Gottes Sohn bist. Ihn hungerte. Das Wesen des Versuchers ist ja, in dieser Zweckmäßigkeit den Herrn zu versuchen. Der Hunger ist da, er nagt und es ist nur eine Kleinigkeit. Aber Jesus hätte das durchaus machen können. Aber der Herr Jesus weiß, die Gaben und die Kräfte, die der Vater mir gegeben hat, setze ich nicht ein für mich, sondern für meinen Auftrag. Das ist die Botschaft dahinter. Gott hat dir Gaben gegeben, Gott hat dir hat dich ausgerüstet mit ganz bestimmten Eigenschaften. Setze sie nicht nur für dich persönlich ein, für dein Ego, um dich zu pflegen, damit du groß wirst, sondern setze sie ein für das Werk des Herrn, für ihn. Das ist der Sinn der Gaben. In vielen Beispielen von den anvertrauten Funden wird das ja deutlich. Gott hat uns Funde anvertraut, Gaben anvertraut. Und eines Tages, wenn wir bei ihm sein, wird er sagen, na, mein Freund, wie geht's? Was hast du denn mit deinen Gaben gemacht? Immer nicht selbst gepflegt? Das ist ja nicht schlecht. Aber hast du denn die Gaben auch mal eingesetzt? Hast du mal, da du gut reden kannst, andere Menschen mal ermutigt? Hast du mal von der guten Botschaft Zeugnis gegeben? Hast du mal andere aufgesucht, die einsam sind? Das wäre doch unsere Aufgabe als Einzelner, als Gemeinde. Es gibt noch viele andere Aufgaben, nur als Beispiel. Also, der Jesus verzichtet auf seine Vorzugsstellung als Sohn Gottes und bindet sich ganz an das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Ihr Lieben, wenn bei uns Menschen kommen in der Gemeinde und haben tolle Ideen und schön und ah, wir können doch mal das machen, ja, wir können natürlich alles machen, klar. Ich bin dann so ein altmodischer Mensch in Anführungszeichen und sage immer, ich prüfe das immer an der Bibel. Was sagt die Schrift dazu? Die Bibel gibt auf alles Antwort. Müssen natürlich danach auch forschen. Deshalb brauchen wir nicht altmodisch zu sein oder rückständig zu sein. Nein, nein. Aber stimmt das mit der Bibel überein? Das ist die wichtigste Frage. Also Jesus verzichtet auf eine Vorzugsbehandlung und er antwortet dem Widersacher, es steht geschrieben. Ihr Lieben, das ist die Brandung. Das ist der Fels in der Brandung. Da kann Satan nicht mehr entgegenhalten. Kommen wir zu der zweiten Versuchung. Die zweite Versuchung, da wird der Herr Jesus in einer Vision vielleicht im Tempel geführt. Der Tempel als Ort der Anbetung, der Begegnung mit Gott. Ein ganz besonderer Ort. Und der Widersacher sagt also, mein lieber Freund, es wäre doch günstig, wenn du jetzt ein großes Schauwunder tun würdest. Dann würden die Leute doch staunen. Du stürzt dich hinab und Gottes Wort sagt ja, Psalm 91, Vers 11, er wird dich behüten und bewahren, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das steht doch da. Und das Wort Gottes wird sich doch erfüllen, nicht? Also, und es ist so, dann werden die ganzen Juden doch beeindruckt sein. Und das ist doch deine messianische Aufgabe. Hört sich doch vernünftig an. Tja, warum tut das nicht? Und interessant, der Teufel ist hier auch der Bibelkenner, nicht? Psalm 91, Vers 11, ja. Das zitiert er hier. Der Teufel erweist sich als Bibelkenner. Ich habe in einem Absatz mal gelesen, Wladimir Solowjew, ein Philosoph und Theologe aus Russland aus dem 20. Jahrhundert, hat ein Buch geschrieben, Der Antichrist. Und da erzählt er so in einer Romanart, wie der Antichrist denn aufgetreten ist hier in Europa. Er erzählt diesem Buch, dass der Antichrist als geehrter Theologe aufgetreten ist und an der Universität Tübingen die Ehrendoktorwürde der Theologie empfängt. Er gilt als Bibelkenner und als begnadigter Redner, ist eine sehr sympathische Erscheinung. Also wir müssen uns von dem Gedanken befreien, dass der Antichrist, dass der Widersacher, der Diabolus, der Teufel eine schreckliche Person ist. Nein, ist er nicht. Er verfälscht das Wort Gottes. Und Jesus bringt das Wort Gottes wieder ins rechte Lot. Hier sehen wir, der Herr begegnet dem Satan mit Entschiedenheit. Er zitiert den Vers aus 2. Mose 17, wo das Volk Gottes versucht wurde. Nein, wo das Volk Gottes Gott versuchte. Da heißt es, und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Streits der Söhne Israel, weil sie den Herrn versucht hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Die Situation in der Wüste war so, das Volk hatte kein Wasser. Statt nun geduldig zu Gott rufen, wurden sie ärgerlich und wütend, haben aufbegehrt. Und sofort kam der Zweifel, nicht? Ist Gott in unserer Mitte jetzt oder nicht? An der Stelle heißt es, sie setzten sich hin und spielten und trieben Unzucht. Der gleiche Gedanke hat nochmal Paulus im 1. Korinther 10 wiederholt. Also so ist der Mensch und so wird er schnell verführt. Wir sind aufgefordert, uns unter dem Gehorsam des Wortes Gottes zu stellen. Wir dürfen den Herrn bitten. Bittet und es wird euch gegeben. So sagt sein Wort. Es steht geschrieben. So antwortet der Herr jetzt hier dem Versucher. Der Jesus stürzt sich nicht von der Tempelzinne. Der Herr Jesus stürzt sich nicht von der Tempelzinne, aber er stürzt sich in die Tiefen des Todes am Kreuz von Golgatha. Das tut er. Er geht an das Kreuz, um deine und meine Schuld zu sühnen. Das ist viel wichtiger als ein Showwunder. Hier sehen wir, wie der Herr Jesus dem Willen des Vaters folgt. Ihm dürfen wir restlos vertrauen. Die dritte Versuchung, das ist gleichsam auch dann der Höhepunkt. Der Teufel führt den Herrn auf einem hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche und die ganze Pracht der Welt und bietet seinen Glanz auf und will ihn zum Weltherrscher, zum Weltkönig machen. Wir müssen uns das mal vorstellen. In einem Augenblick siehst du die ganze Pracht und Herrlichkeit, das Gold und das Silber und die ungeheuren Möglichkeiten, die Machtfülle, die du bekommen könntest. Indirekt sagt Satan, ja, warum denn Kreuz und Auferstehung? Warum diese Tortur der Gefangenschaft? Ach, das ist doch gar nicht nötig. Du kannst es doch viel einfacher haben. Wir leben in einer visualisierten Welt. Das heißt, auf uns strömen immer Bilder ein. Das Fernsehbild, Internet, Smartphone, überall Bilder, illustrierte Zeitung, alles ist voll Bilder. Und wenn wir abends unsere Augen zumachen, dann ist unser Gedanke noch voll mit Bildern. Der Teufel ist der Meister der Visualisierung unserer Gesellschaft. Bilder sollen uns packen, begehrenswert machen. In der Werbung zum Beispiel oder beim Einkaufen im Lebensmittelgeschäft. Schöne Verpackungen, ganz geschickt, wo sie hingestellt. Die teuren Verpackungen sind immer in den Griff näher, die preiswerten Verpackungen sind unten. Man bückt sich ja nicht gerne und so weiter. Es ist eine visualisierte Welt. Christen leben nicht in einer visualisierten Welt. Wir leben in einer Welt des Wortes. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1. Und wir sahen seine Herrlichkeit als eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also das Wort, das zu uns kommt, das göttliche Wort, das Logos, ist Gott selbst. Nicht das Bild. Aber wir fahren ab auf Bilder. Wir sagen auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Nein, wir leben in einer Welt der Visualisierung, aber führende Pädagogen beklagen das schon. Die Kinder in der Schule haben viel zu viel heute Internet und alles Mögliche. Wichtig sind gute Bücher, die sind beständig, da kann man nachschauen. Da kann man ruhig einen Akku ausfallen, ein Buch kann kein Akku ausfallen. Also, das ist das Wichtigste. Der Widersacher also sagt, du bist doch der Messias. Ich interpretiere das jetzt mal. Und du sollst doch Wohlstand und Frieden bringen, nicht? Also mach doch dieses Wunder. Bete mich doch an und du hast alles, was du willst. Und die Leute werden an dich glauben. So wie damals der Josef beim Pharao, nicht? War der Nummer 1 in ganz Ägypten, nur der Pharao war ein bisschen größer. Und das ist hier eben die große Verlockung und Versuchung. Bete den Satan an, Wenn der Herr das gemacht hätte, dann wäre Satan der Herrscher der Welt und die Welt könnte nicht mehr gerettet werden. Aber es gibt noch eine andere Botschaft. Als der Herr Jesus kurz vor der Himmelfahrt seine Jünger um sich versammelte, was sagte er da? Er sagte, mir ist Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht hin. Missionsbefehl. Der Jesus sagt, mir ist Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und der Satan hat nur Gewalt auf der Erde. Nur wer Macht hat im Himmel und auf Erden, hat auch die Macht zu retten, hat Rettermacht, kann Verlorene erretten. Und Jesus hat das getan. Er ist an das Kreuz gegangen und hat sich dort auf dem Berg Golgatha, einem anderen Hügel, hat er sich hingegeben und hat dort hängend und blutend deine und meine Schuld gesühnt. Da hat Jesus den Sieg errungen und in der Auferstehung hat er den Triumph erhalten. Und Paulus knüpft diesen Gedanken ja im 1. Korinther 15 an, Vers 57, indem er sagt, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus macht uns zu Teilhabern seines Sieges, den er errungen hat am Kreuz. Satans Glanz von dieser Erde und ihren Reichtümern will uns verführen, will uns auch heute noch verführen. Nicht? In einem Musical von Anna Tefke heißt es, ja, wenn ich einmal reich wäre, odo, wodo, wie, wie, bumm, nicht? Dann ist alle Probleme gelöst, nicht? Aber die Leute, die das mal erfahren haben, sprechen etwas ganz anderes. Ich hatte mal einen Bericht von einem Lottospieler gehört, der hatte auch viel Geld gewonnen und dann war das Geld auch ruckzuck weg und dann sagte er, er ist froh, dass er wieder eine Arbeit hatte. Dann hat er Blumen ausgefahren, in einer Gärtnerei war er beschäftigt, einen ganz einfachen Job. Aber er war dankbar. Nein, das viele Geld hat ihm keinen Segen gebracht. Satan zeigt uns hier in einem menschlichen Blick den Glanz dieser Welt und will uns blenden. Er spricht nicht von den Nebenwirkungen. Alles hat Nebenwirkungen, was uns angeboten wird. Am Ende bleibt das Böse erwachen oder der Kater. Nein, nein. Aber wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, da bleibt kein böses Erwachen. Im Gegenteil, der Jesus macht dich stark, will deinen Glauben stärken, deine Hoffnung in ihm. Er hat Macht im Himmel und auf Erden. Dem darfst du dich anvertrauen. Dein ganzes Leben darfst du ihm anvertrauen. Er wird es wohl machen. Wenn wir besorgt sind, was sagt der Petrusbrief? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er, der Herr, ist besorgt um dich. Schön, können wir uns auch zurücklehnen. Da ist einer, der ist besorgt um dich. Der kennt dich mit all deinen Schwächen, mit deinen Stärken. Er liebt dich, so wie du bist. Vor Gott musst du nichts leisten. Bist du nicht in einer Tretmühle? Nehmt auf euch mein Joch, hatte ich jetzt im Seniorenkreis nochmal zitiert, und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In der Christusnachfolge hat sich noch keiner totgearbeitet, denn er hat was falsch gemacht oder fast falsch verstanden. So, der Teufel sagt also, mach dieses Schauwunder und die Juden werden alle an dich glauben und du beginnst deinen Einstieg hier mit diesem gewaltigen Wunder, indem du ja mich anbetest und alle Glanz der Welt hast. Was sagt da Jesus? Geh hinweg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten. Das heißt, allein Gott bleibt die Mitte. Und ich wünschte, dass auch Gott in Christus deine Mitte bleibt. Das Erste. Mir sagte mal ein Christ, der sonntags kaum noch zum Gottesdienst geht, freikirchlicher Christ, sagte, ach, ist doch schön, sonntags morgens mal gemütlich doch zu frühstücken, ohne Zeitdruck. Habe ich zu ihm gesagt, du, das kannst du doch als Rentner jeden Tag. Aber Sonntag ist der erste Tag der Woche, ist der Tag des Herrn, ist der Tag der Gemeinschaft vor seinem Angesicht. Ich freue mich auf die vielen Geschwister, die ich begrüße. Ich habe jeden Einzelnen ganz, ganz lieb. Und die freuen sich auch und wir sind ein Herz und eine Seele. Das ist doch schön. Also ein Sonntag ohne Gottesdienst, ohne eine Begegnung mit dem Herrn, ist für mich kein Sonntag. Und so gehe ich dann, gestärkt aus dem Gottesdienst und erfreut aus dem Gottesdienst, weil ich weiß, mein Glaube wurde bestätigt und ich habe wieder neu aufdanken können. Wenn dann am Montag wieder das Sieben-Tage-Rennen beginnt, dann weiß ich, der Herr ist bei mir. Alles in unserem Leben ist nur vorläufig, ist mit dem Mangel behaftet, mit dem Vergänglichen und am Ende mit dem Tod. Die aber dem Christus Jesus angehören, die haben eine Perspektive, die werden einmal bei ihm sein und ihn sehen, wie er ist. Das ist die lebendige Hoffnung in Christus. Und daran müssen wir festhalten. In einer Zeit, wo alles relativiert wird, wo der Teufel eben in, als Engel des Lichts kommt, als moralisches Wesen, sagt, das ist doch ganz normal. Das macht man doch heute so, nicht? Habe ich ja in vielen Beispielen genannt. Satan zeigt dem Herrn Jesus alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Aber ihr Leben, die Reiche dieser Welt sind alle vergangen. Nicht? Das griechische Reich, das babylonisch-mazedonische Reich, das römische Reich, alle Reiche gehen vergangen. Das lesen wir auch in der Bibel. Es ist ein ewiges Kommen und Gehen von Reichen. Auch die Europäische Union wird nicht ewig bleiben. Es ist ein Kommen und Gehen. Andere Reiche kommen, wie jetzt in China, werden mächtig und werden eines Tages auch vergehen. Was bleibt, ist Gott. Hiob sagt es so treffend. Er allein wird zum Schluss über den Staub stehen. In Gott ist das Leben. Er ist der Ursprung des Lebens. Er blies den Menschen seinen Odem ein. Also der Mensch ist eine lebendige Seele. Er trägt den göttlichen Odem. Das ist der Adel des Menschen. Und die jetzt erlöst sind durch Jesus Christus, haben eine Ewigkeitsperspektive. Also nur einer bleibt. Die Herrlichkeit Christi im Angesicht Gottes. Und das wünsche ich uns, wünsche ich euch allen, dass wir daran festhalten, uns nicht versuchen und verführen lassen von dem Zeitgeist, auch wenn es sich moralisch gut anhört, sondern immer prüfen, es steht geschrieben so und so und daran halte ich mich. Amen.